Unternehmer Jam Session. Unternehmer Jam Session ist wie eine Überdosis Viagra, einfach viel zu geil. Mit dieser Line von Edgar Wasser aus dem Collabo-Album mit Fatoni und Use You herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und vor allem Zahlen-Nerds und Analysten werden ihre wahre Freude an der heutigen Podcast-Folge haben, denn zu Gast ist Jan Schmelzle vom Deutschen Franchise-Verband und der hat die brandaktuellen Zahlen aus der Franchise-Branche dabei. Noch vor Veröffentlichung könnt ihr sie hören, denn wenn ihr die Folge direkt am Erscheinen, Karfreitag ist es, hört, dann auf jeden Fall, denn die Zahlen werden, wenn ich es richtig im Kopf habe, erst veröffentlicht nach Ostermontag in Dreh rum. Wie dem auch sei, auf jeden Fall sprechen wir über Franchise. Wir geben ein Stimmungsbild, zum einen basierend auf Zahlen, wie ich schon gerade sagte, zum anderen aus der Wahrnehmung von Jan Schmelzle, der ja auch mit extrem vielen, vor allem Franchise-Gebern spricht. Ich werde meine Wahrnehmung von der Finanzierungsseite dazugeben und aus meinen Gesprächen mit Franchise-Gebern und Franchise-Nehmern. Und so haben wir ein rundes Stimmungsbild auf den Status quo der Franchise-Branche, was sie bewegt, wie sie in die Zukunft blickt. Wie gesagt, Vergangenheitszahlen sind auch ganz nett, aber Vergangenheit ist Vergangenheit. Von daher richten wir den Blick auf die Zukunft. Und in naher Zukunft, ist auch schon das Franchise-Forum. Das ist am 6. und 7. Mai in Berlin. Und dort werde unter anderem ich gemeinsam mit Markus Marx, Esel nennt sich immer zuerst ich, mit Markus Marx werden auf der Bühne sein und wir werden gemeinsam mit Jan Schmelzle über das Thema Finanzierung sprechen, wollen das aber nicht, wie vielleicht man erwarten würde, typisch so führen, hey, wie sieht denn ein guter Businessplan aus und was gibt es denn für Fördermöglichkeiten, sondern wollen mal so ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Finanzierung. Was sind denn eigentlich so Wünsche von Banken an Franchise-Geber, an Franchise-Nehmer und auch umgekehrt, was sind denn so unsere Wünsche, jetzt sage ich mal aus der Franchise-Branche an Banken. Wir wollen über Thema Akzeptanz sprechen, über Thema Selbstverantwortung und das Thema Finanzierung einfach ein bisschen tiefer greifen. Also da könnt ihr schon mal drauf freuen. Und jetzt freut euch aber erstmal auf den Real Talk mit Jan Schmelzle und dann hören wir uns nochmal ganz kurz im Outro wieder. Yes, lass uns einfach reinschalten, oder?
Schön,
wir machen wir. Erfahrene Hasen jetzt.
Ja, das dritte Mal. Bald ist es Tradition.
Stimmt, aber wann ist es eigentlich Tradition?
Ich glaube auf drei, behaupte ich jetzt einfach mal.
Nice, da haben wir jetzt eine Tradition geschaffen.
Sehr schön.
Schön, dass du wieder am Start bist.
Und ich freue mich auch sehr.
Ich meine, wir hatten es letztes Jahr auch, dass wir ein bisschen früher dran waren, meine ich, zeitlich im Jahr, dass wir so eine kleine Rückschau gemacht haben und vor allem einen Ausblick, was so die Franchise-Branche umtreibt. Und Rückblick, du hattest ja schon gesagt, du hast druckfrische Zahlen, was mich natürlich brennend interessiert als Analysten, als analytischen Menschen, bin ich gespannt auf die Zahlen. Und dann würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen, wo du aktuell Themen siehst, was Franchise-Geber, Franchise-Nehmer bewegt. Ich werde gerne einen Einblick geben aus dem Finanzierungsbereich, aus der Finanzierungsbrille, wie es da so steht. Und dann freue ich mich, dass wir da ein cooles Gespräch führen.
Ich freue mich auch sehr. Schön, dass ich mal wieder hier sein darf zum dritten Mal.
Ja, ja. Magst du starten einmal mit den Zahlen, dass wir gucken, wie sich die Franchise-Branche entwickelt hat?
Gerne. Also ich würde jetzt einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und gleichzeitig auch parallel ein bisschen spicken, weil du hast gerade gesagt, druckfrisch. Wir haben die Erhebung Anfang des Jahres im Zeitraum Januar, Februar vorgenommen. Wenn ich sage wir, dann ist das die sogenannte Digital Business University, die mit uns zusammenarbeitet, wir mit denen seit Jahren zusammenarbeiten und die im Grunde genommen die ganzen Datenerhebungen für uns, für die Franchise-Wirtschaft durchführen. Durchführen heißt, es ist eine Erhebung, die sich tatsächlich einmal rückblickend, wie du gesagt hast, mit der Zahlenlage aus 2024 auseinandersetzt, aber eben auch mit den Daten auseinandersetzt, wie ist eigentlich die Stimmung auf die Zukunft bezogen. Wir haben ja beide auch in vielen Gesprächen davor auch beide festgestellt, dass wir in einer sehr erratischen, einer sehr volatilen Welt leben. Das merken wir im privaten, im beruflichen, makroökonomisch, genauso wie eben auch ganz konkret beim eigenen Unternehmen. Und wir waren natürlich sehr neugierig, ob sich das auch in den Zahlen niederschlägt, was so diese ganz persönlichen Empfindungen darstellt. Vielleicht hier erstmal eine positive Nachricht gleich vorweg. Die Wirtschaft wächst, die Franchise-Wirtschaft wächst weiterhin um 1,1% gegenüber dem Vorjahr. Das BIP in Deutschland ging um 0,2% zurück. Also so viel. Franchising ist ein stabiler Faktor. Wir liegen jetzt knapp unter 150 Milliarden, ganz konkret gesprochen bei 149,2 Milliarden. Gleichzeitig ist es auch so, dass die Franchise-Wirtschaft ein sehr stabiler Beschäftigungsträger ist. Mit 830.000 Beschäftigten ist das ein sehr gewichtiger Spieler innerhalb der Volkswirtschaft. Und hier ist es auch wichtig zu verstehen, wenn wir über Unternehmertum sprechen, Franchise-Nehmer, Franchise-Geber gleichermaßen, dann reden wir über 150.000 Franchise-Nehmer. Das ist ein Plus von 0,9%. Und wenn wir uns jetzt den Gründungsmonitor angucken, der ist ja durchweg rückläufig. Das heißt, Franchising und Gründung passen gut zusammen. Und ein Gründungsmotor, wenn man hier überhaupt davon sprechen kann, wenn insgesamt die Zahlen rückläufig sind, kann Franchising sein, ist Franchise. Das führt auch dazu, dass jeder Franchise-Nehmer im Durchschnitt 5,6 zusätzliche Arbeitsplätze schafft. Das heißt, das ist auch ein Jobtreiber. Ist auch eine sehr, sehr schöne Nachricht. Und wenn wir hier über die Scheiterquote sprechen, wenn ich das harte Wort mal in den Mund nehme, aber Unternehmertum ist immer mit Risiko behaftet, so liegt nach 5 Jahren, und das ist ja immer so eine kritische Zahl, das Bleiben bei knapp 70%. Also sprich, mein Laden funktioniert noch als Franchise-Nehmer. Im Übrigen bei der Gesamtwirtschaft bei 38%. Das ist schon mal auch eine sehr, sehr schöne Zahl. Du sagst Stopp, wenn ich jetzt hier zu sehr weiter mit Zahlen reingehe, aber das schon mal so ein bisschen systematisch rangetastet. Passt das so für dich?
Ja, absolut.
Ja?
Also wenn du noch mehr
Okay.
Zahlen hast,
Ja,
gerne droppen.
natürlich. Auf jeden Fall. Ich habe noch viel mehr Zahlen. Ich habe mir nämlich da so ein paar rausgepickt. Nämlich mit 74% lag der Anteil erfolgreich geregelter Nachfolgen in der Franchise-Wirtschaft im vergangenen Jahr auf einem super hohen Niveau. Und zeigt eben auch die strukturelle Reife von Franchise-Systemen. Also wir reden jetzt nicht von Newcomern, wir reden jetzt nicht von 20 Jahren, sondern wirklich, wir reden auch von gesetzten Systemen, die 30, 40, teilweise 50 Jahre am deutschen Markt unterwegs sind. Und auch die Zahl der Franchise-Betriebe, da gehe ich danach noch ein bisschen weiter in die Tiefe, stieg auch um 2,0% auf knapp 200.000. Das ist auch wichtig zu verstehen, wenn wir uns darüber unterhalten, welche Rolle ein Franchise-Nehmer einnimmt, auch gerade im Hinblick auf Multi-Unit-Franchising zum Beispiel. Pro System, wenn wir jetzt mal so in die Zukunft und die Vergangenheit gleichermaßen gucken, wurden in 2024 im Schnitt 6 Betriebe eröffnet, aber der Wachstumsdurst ist höher, also die Systeme planen 25 eher durchschnittlich 9 Standorte. Das heißt also auch hier, wenn man das auch mit den Zahlen Franchise-Klima-Index 24 vergleicht, die Systeme wollen wachsen. Aber es gibt Gründe makroökonomischer Natur, komme ich auch gleich darauf zu sprechen, die uns im Wachstum als Franchise-Wirtschaft hemmen. Und deswegen können wir auch sagen, dass 91% der Systeme die Partnergewinnung als wichtigste strategische Aufgabe sehen. Wie so oft, also das ist nichts Neues, aber das ist nun mal im Franchising so, weil wir wachsen über Selbstständigkeit, wir wachsen über Unternehmertum. Und wir stellen eben auch fest, dass in 2024 die Finanzierungshürden deutlich belastender geworden sind. Also hier wird auch gesagt, dass 24% der Systeme sie als zunehmend belastend einstufen, insbesondere natürlich im Hinblick auf ihre Franchise-Nehmer, ja, Partnerfinanzierung. Und trotz dieser franchise-spezifischen Gemengelage bewerten nur 11% der Systeme die politischen Rahmenbedingungen als gut. 30% sehen sie kritisch oder sehr, sehr kritisch. Das gehört eben auch zur Realität dazu. Und als schwerwiegendste wirtschaftspolitische Herausforderung nannten die Systeme 24 vor allem ausufernde Belastung durch Bürokratie. 80%. Das ist eben auch ein Wert, den wir, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehen können. Was den Klimaindex anbelangt, ich sage das so selbstverständlich, da will ich aber sagen, dass Klimaindex nichts anderes heißt. Wir schauen, wie die Perspektive in die Zukunft gerichtet ist, ob mit Zuversicht, ob mit Skepsis, aber hier sind wir konstant gleichbleiben bei 136 Punkte. Will heißen, 0 im Keller, 200 sehr, sehr gut. Vor Corona 2019, 2020 zu Jahresbeginn waren wir schon mal bei über 150, dann waren wir zeitweise bei 120. Jetzt pendeln wir uns schon so seit anderthalb Jahren bei 130 plus minus 2, 3 ein. Das so eine sehr gleichbleibende Gemengelage. Und was auch sehr schön ist, und damit möchte ich zumindest jetzt erstmal die großen Rahmendaten beschließen und will vielleicht auch noch zwei weitere gleich anschließen, aber 70% der Franchise-Systeme bewerten ihre Geschäftslage als gut oder sehr gut, nur 5% stufen sie als schlecht ein. Das ist, finde ich, auch nochmal eine sehr schöne Aussage. Und jetzt vielleicht nochmal auch zur Diskussion stellend oder im Grunde genommen auch nochmal zur Verdeutlichung reingebend. Die Branchenverteilung haben wir jetzt nochmal ein bisschen unterteilender vorgenommen, weil wir haben immer gesagt, okay, Dienstleistung 50%, das ist ein großer Brocken, aber was heißt das denn? Also Dienstleistung, sonstige Dienstleistungen sind wir, wenn wir das Ganze nochmal mehr aufdröseln, bei 27%, aber wenn wir jetzt nur Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft nehmen, sind wir bei 17%, Gesundheit und Pflege bei 9%, also das ist auch ein wahnsinniger Wachstumsansatz. Freizeit, Fitness 7%, Gastronomie 20% und Handel auch 20%. Da sind wir sehr, sehr konstant. Aber ich finde, die Zahlen Handwerk, Immobilienwirtschaft, Bauen, Gesundheit, Pflege, Freizeit, das nochmal so ein bisschen aufgedröselt, gibt nochmal einen ganz guten Eindruck wieder. Und vielleicht jetzt, und dann setze ich sofort einen Punkt,
Alles gut.
eine weitere Information, nämlich wenn wir über die relevanten Zielgruppen sprechen, das ist ja auch immer ganz spannend, dann sind wir bei Existenzgründern mit einer gewissen Vorqualifizierung bei 32%. Freie Unternehmer, also Konvertierer, nimmt auch immer mehr an Bedeutung zu, bei 20%, bestehende Franchise-Partner bei 19%, Existenzgründer ohne Vorqualifizierung 16%, eigene Mitarbeiter, also die Seiten wechseln vom Betriebsfilialleiter zum Franchise-Nehmer 7% und sonstige 6%. Das ist auch nochmal ein schöner kleiner Einblick, ein bisschen in die Tiefe, wo die Franchise-Nehmerprofile liegen. Das jetzt mal so ein kleiner Ritt in die Zahlenwelt. Da gibt es noch viel, viel mehr. Nächste Woche, also in der Woche nach Ostern, wir nehmen in der Woche vor Ostern auf, werden diese auch veröffentlicht. Schon mal hier ein kleiner Vorbote. Und ja, das mal in aller Kürze.
Können wir dann auf jeden Fall verlinken in den Shownotes, wo man die auch findet, weil wenn der Podcast dann rauskommt, wir haben ja gerade schon gesagt, das wird vorm Franchise-Forum sein, was ja Asche auf meinem Haupt. Ich bin ja selbst als Redner auf der Bühne.
Was sehr
Weiß das
schön
Datum
ist.
nicht genau, 6. oder 7.
Also
Mai?
du bist, also 6. 7. Mai ist das Franchise Forum, 7.
Ja.
Mai bist du auf der Bühne, 6. Mai beginnt das an alles mit Mitgliederversammlung ab 16 Uhr, Netzwerkabend, alle freuen sich, sich wiederzusehen. Also da quasi trifft sich dann zum Hallo die Franchise-Wirtschaft und die ganzen Programmpunkte mit sehr viel Inhalt finden dann am 7. statt mit Award Celebration und Frühlingsfest am Abend.
Genau. Und alle Franchise-Geber, die den Podcast jetzt hier hören und sich noch nicht angemeldet haben, absolute Empfehlung, dieses zu tun. Dort werden wir nämlich unter anderem, also es gibt ja ganz, ganz viele Themen, aber zu dem Thema, wo ich eingebunden bin, ist das Thema Finanzierung, was ja auch als große Herausforderung genannt wurde. Da freue ich mich schon drauf, aber das mit Markus Marx von der Sparkasse Köln-Bonn zusammen machen. Mega cooler, erfahrener Banker, auch genau in dem Bereich. Aber wir können ja gleich noch ein bisschen was zum Thema Finanzierung sagen. Ich würde noch mal gern darauf zu sprechen kommen, was du als letztes genannt hast. Also ich habe hier fleißig mitgeschrieben. Die relevante Zielgruppe, weil ich das ganz spannend finde. Jetzt erstmal nur für mich zum Verständnis. Du hattest genannt Existenzgründung mit besonderen Vorbedingungen und besonderer Qualifikation. Was bedeutet das? Weißt du das?
Also,
Was damit
als
gemeint
ich das
ist?
so vorgetragen habe, in der völligen Selbstverständlichkeit, ich hatte ja gesagt, ich habe die Zahlen erst seit
Ja.
gestern vorliegen, habe ich mir auch diese Frage gestellt. Wir haben die auf jeden Fall beantwortet, in der genauen Beschreibung. Es ist aber tatsächlich so, mit einer gewissen Vorqualifizierung kann zum Beispiel bedeuten, dass ein TÜV, FSP, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, Fahrzeugsicherheitsingenieur, dass hier entsprechende Ingenieursqualifizierung vorliegt. Oder
Okay.
bei Apollo Optik beispielsweise der Optikermeister als
Okay.
Vorqualifizierung. Das sind solche Vorqualifizierungen, die notwendig sind. Es können aber auch beispielsweise gewisse betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse sein. Manche Franchise-Systeme suchen ja auch vielleicht auch eine Vorqualifizierung speziell aus dem Gastrobereich für ihr Gastrokonzept.
Okay.
Dem Ganzen steht ja so pari pari gegenüber ohne Vorqualifizierung. Tatsächlich von meinem Empfinden hätte ich eher gesagt, ohne Vorqualifizierung ist stärker.
Hätte ich nämlich
Interessanterweise
auch
ist hier
gedacht.
mit Vorqualifizierung, aber da würde ich auch noch mal im Einzelnen dann auf unsere Ausführungen verweisen.
Ja, das könnte vielleicht aber tatsächlich schon ein Learning aus den Finanzierungserfahrungen sein, die man vielleicht zuletzt gesammelt hat als Franchise-Geber, weil es tatsächlich so ist, dass Banken fachliche Qualifikation aktuell sehr stark hochgewichten, auch im Franchising. Also
Ja.
diese Divergenz hatten wir ja schon immer, ne? Was wir auch nie, wir aus der Franchise-Branche kommend, nie verstanden haben, warum Banken nicht einfach mal sagen können, hey, wir betrachten Franchising separat, und was ja total cool wäre. Und ich glaube, ein Wunsch von uns allen an Banken, dass es doch mal franchise-spezifische Förderprogramme gibt, die halt die Systematik des Franchisings mit all den Vorteilen, die es da gibt, einfach berücksichtigen und dann diesen Faktor der fachlichen Qualifikation nicht so stark gewichten, wie es ja einfach ist bei einigen Förderprogrammen.
Ja.
Und gerade in der Gastronomie ist es aktuell fast unmöglich, um in bestimmte Förderprogramme, das heißt jetzt nicht, dass Finanzierungen unmöglich sind, aber um bestimmte Förderprogramme in Anspruch zu nehmen, die eben diesen Fakt fachliche Qualifikation sehr stark in den Fokus rücken, ist es fast
Interessant.
unmöglich. Und da kommen wir auch mit der Argumentation, dass der Franchise-Geber schult und so weiter, also das fachliche Know-how ja vom Franchise-System kommt. Und also eine klare Empfehlung von mir ist ja immer, bei Finanzierungsanfragen direkt Schulungspläne mit beizulegen, damit man wirklich der Banker auch sehen kann, okay, was passiert denn da in den Schulungen? Und wir legen mittlerweile auch immer bei, dass wir sagen, pass mal auf, 50%, jetzt einfach mal willkürlich gesprochen als Zahl, oder noch mehr, sind bei uns Quereinsteiger. Und guck mal, das sind die Erfolgskennzahlen von den Quereinsteigern. Und es gibt überhaupt keinen Zusammenhang jetzt, Kausalzusammenhang, dass jemand, der aus der Branche kommt, signifikant erfolgreicher ist, auch nicht schlechter ist oder so, aber es geht ja um das Banken unterstellen, dass Menschen, die aus der Branche kommen, einfach erfolgreicher sind. Und diese Studien kenne ich nicht, die Zusammenhänge kenne ich nicht, ich erlebe sie auch einfach in der Praxis nicht. Deswegen legen wir das schon immer bei, aber da tun sich Banken einfach ganz schwer. Gar nicht jetzt die Geschäftsbanken, um das mal zu trennen, also nicht so die Sparkassen, Volksbanken oder so, da wo man den ersten Antrag einreicht, sondern vielmehr die Förderbanken, KfW, wenn die einen KfW-Startgeldfall prüfen und man trifft dort, ich sag's mal ein bisschen klischeehaft, auf den typischen Beamten, der nach Checkliste vorgeht und der liest, hey, hier ist fachliche Qualifikation gefordert, sieht sie am Lebenslauf nicht, dann ist das schon, kann ein K.O.-Kriterium sein, muss nicht, kann ein K.O.-Kriterium sein. Ich hatte gerade einen ganz extremen Fall, auch aus der Gastronomie, kann ja, ist eine Haferkater-Finanzierung, und zwar, da geht es darum, das sind zwei, ein Gründerteam auch, die haben schon einen bestehenden Standort, kamen von der Bundeswehr, also hatten tatsächlich keine fachliche Qualifikation jetzt auf dem Papier, haben damals aber über eine Kooperationsbank die Finanzierung darstellen können, die für die das Thema auch keine Rolle gespielt hat, weil die das Franchise-System sehr gut kennen und wissen, hey, wir brauchen da jetzt nicht die Leute. Und die haben es geschafft, nach 1,5 Jahren oder knapp 2 Jahren, wo die jetzt mit dem einen Standort am Start sind, mit zu den besten Franchise-Nehmern sich gemausert zu haben, was so Kennzahlen angeht, was Wareneinsatzquote angeht, Personalkostenansatzquote, Umsätze alle übertroffen, wie sie geplant waren. Also würde man jetzt sagen, als Quereinsteiger sich extrem gut entwickelt. Und jetzt sind wir gerade im Finanzierungsprozess für einen zweiten Standort. Und da können wir jetzt nicht über die Kooperationsbank gehen, sondern möchten öffentliche Fördermittel mit einbinden, weil ich in meinem Kopf mir gesagt habe, pass mal auf, jetzt sind die schon mal 1,5 Jahre, 2 Jahre am Markt, genau in dem, was sie jetzt mit dem zweiten Standort tun wollen. da kann man doch jetzt nicht kommen und sagen, hey, die haben keine fachliche Qualifikation mehr. Im Gegenteil. Und dann scheitert es tatsächlich jetzt gar nicht bei den Förderbanken, sondern bei dem Bonitätsprüfungssystem der Hausbank. Da hat die Bankerin mir gesagt, es tut mir total leid, wir können das Kreditprogramm nicht in Anspruch nehmen, weil die haben so ein schlechtes Rating. Sie vermutet unter anderem aufgrund der Tatsache, dass sie im Lebenslauf einfach keine Ausbildung haben. Und das kann sie ja nicht mit Ja beantworten. Ne? Wenn die Frage ist, haben sie eine Ausbildung im Bereich, muss sie ja mit Nein antworten.
Ja.
Und dann, aber da
also
habe ich
gastrospezifische Ausbildung, darum ging es.
Gastrospezifische Ausbildung, ja. Genau. Es geht um eine gastrospezifische Ausbildung. Und da habe ich mir dann die Frage gestellt, was auch mit ihr, sie ist ja die falsche Adressatin, sie kann das ja auch nicht beeinflussen. Ne? Sie beantwortet da Fragen. Aber da habe ich mir, oder sehe ich wieder, wie starr diese Systeme sind und da nicht abstrahieren können, weil das würde ja im Umkehrschluss jetzt bedeuten, jemand, der eine gastronomische Ausbildung hat, führt einen Standort, der so okay läuft, ist besser qualifiziert als jemand, der keine Ausbildung hat, aber bewiesen hat mit dem Standort, den habe ich total super im Griff.
Ja.
Und das wird schlechter bewertet, weil einfach vorher keine Ausbildung da war. Und das finde ich total crazy.
Also ich finde das, also ich lerne ja super viel auch durch dich, was du da so erzählst. Und das steht ja so komplett, wie du es auch beschreibst, auch zu gewissen Denkschulen, die aus dem Franchising kommen, dass Systeme ganz bewusst sagen, zum Beispiel auch im Handwerksbereich, wir suchen eben nicht den bestehenden Handwerker, weil der eben nicht lernwillig ist vielleicht, weil der vielleicht auch eine Vertriebsschwäche hat, vielleicht weil der auch ein Defizit hat im Umgang mit Kundenakquise und Serviceeigenschaften, vielleicht auch der Anpassungsfähigkeit im Sinne des Systems, also im Sinne der Philosophie zu arbeiten. Deswegen suchen wir den Quereinsteiger, den vertriebsaffinen Manager, der letzten Endes es schafft, auf einer Management-Ebene sich ein Mitarbeiterstab aufzubauen und das System dann eben gut zu führen und den Vertrieb zu machen, aber nicht per se das Handwerk als solches. Und das machen ja ganz viele Systeme, dass sie eben erstmal ihre Profile definieren und ganz bewusst entscheiden, wir wollen eben eher den Quereinsteiger. Und das steht im Widerspruch zu dem, was du jetzt wiederum sagst, beziehungsweise wie die Banken darüber denken.
Ja, wie gesagt, diesen Widerspruch hatten wir ja schon immer, aber im Moment erlebe ich ihn wieder, dass er wirklich sehr hervorstechend ist. Und kleiner Spoiler ja jetzt auch auf das Franchise-Forum, wir wollen ja auch mit Markus Marx darüber sprechen, weil wir wollen ja auch gerne mal Wünsche an Banken äußern.
Ja.
Dass wir da vielleicht auch auf Bankenseite, auch wenn das natürlich ein ganz dickes Brett ist, was man da bohren muss, ist schon klar, aber da vielleicht mal ein Umdenken hinbekommt, weil es kann ja nicht sein, dass dieser Faktor nicht berücksichtigt wird. Also das erschließt sich mir nicht, wie man wirklich da in diesem Fall diese Gewichtung noch haben kann. Hey, die Ausbildung, die irgendwann mal war, wird höher gewichtet als eine unternehmerische Leistung, die man zeigt.
Ja.
Ne? Da wird ja eine Ausbildung wirklich höher gewichtet als eine unternehmerische Leistung. Und das finde ich schon krass. Habe ich so auch in 20 Jahren noch nicht gehabt.
Und eigentlich ist es ja so, es heißt ja auch immer, und dazu stehe ich auch, die größte Schule oder Ausbildung oder Universitätsabschluss ist eben die Selbstständigkeit, weil die Lernkurve so ist. Und wer das einmal hinter sich hat, der weiß, wovon er sprechen kann und darf. Und das ist eben nicht zu vergleichen mit einer klassischen Ausbildung.
Ja, also die Bankerin, muss man auch echt sagen, ist da sehr engagiert. Wir suchen da jetzt auch noch eine andere Lösung zu finden. Aber da zeigt sich halt einfach, wie starr an manchen Stellen dann halt einfach die Finanzierungsstrukturen leider sind. Genau. Dann zu den Herausforderungen, hast du ja genannt, unter anderem die Partnergewinnung. Ne, hast du ja auch gesagt, ist nichts Neues. Ist das ein bisschen näher spezifiziert, was genau das Thema ist? Ist es das Thema, überhaupt Menschen dafür zu begeistern, die richtigen Menschen zu begeistern? Oder ich finde zwar welche, kann sie dann aber nicht closen. Ist das näher ausgeführt oder hast du da Erfahrung durch deinen vielen Gesprächen, die du führst?
Also erstmal, wenn wir jetzt rein von der Gesamtzahl ausgehen, wird ja der Korridor bzw. der Flaschenhals immer kleiner.
Mhm.
2019 waren wir noch bei über 500.000 Gründungen. Jetzt sind wir bei knapp über 100.000. Also das ist dramatisch.
Wahnsinn, das ist echt crazy.
Und jedes System, also wenn wir uns jetzt nochmal so dieses Selbstverständnis, wie Franchise-Systeme funktionieren, anschauen, ist ja so aufgestellt, dass es irgendwann erfolgreich war und immer noch ist, am Absatzmarkt, also mit Produkt, Dienstleistungen am Kunden, genau die richtige Sprache spricht, um wachsen zu können, sich dann entscheidet mit Filialen oder mit Franchise-Nehmern oder sowohl als auch, geht ja beides. Wenn aber der Weg dann eben in das Franchising geht, dann braucht ja jedes System eben auch eine Franchise-Marke. Und diese Franchise-Marke, je nach Zielgruppenansprache, sagt ja, komm zu mir, wir sind das beste System. Und diese Systeme stehen dann eben im Wettbewerb aus der Immobilienwirtschaft, mit der Gesundheitswirtschaft, mit der Gastronomie, mit dem Handel, wie auch immer. Ja, natürlich so ein bisschen auch abhängig von Investitionssumme, Einstiegsgebühr, kann auch ein Kriterium sein. Aber am Ende des Tages konkurrieren alle um diese 100.000, wenn sie die Zielgruppe Existenzgründer haben. Und das ist natürlich, ja, wahnsinnig schwierig, hier auch genau auf diese neuen, was ich vorhin vorgetragen habe, Zielmarke zu erreichen, neuen Franchise-Nehmer zu finden. Gleichzeitig, was wir auch immer wieder feststellen, auch in den Austauschrunden innerhalb des Verbandes, dass die Systeme sagen, die Bereitschaft, Entscheidungen zu fällen, nimmt ab. Bedeutet, wir sind alle in den letzten Monaten in so einer abwartenden Haltung. Und das können wir, glaube ich, ganz persönlich auch sehr, sehr nachvollziehen, weil die Gesamtwetterlage ist nicht so gut, die Stimmung ist schlecht, eine Bundesregierung wechselt, wir sind noch sehr ungewiss, was als nächstes kommt mit der neuen Bundesregierung. Jetzt haben wir auch das Datum, am 6. Mai wird der Kanzler gewählt, also da ist dann die konstituierende Sitzung und dann geht es so langsam los, aber bis dahin, und es ist auch ganz merkwürdig, weil das vielleicht jetzt auch nicht direkt, aber doch mittelbar mit der persönlichen Lebensplanung zu tun hat, ist einfach alles so ein bisschen auf Halde. Und das merken eben unsere Systeme seit 6, 7 Monaten, dass lange Gespräche geführt werden mit vielen Schleifen, mit vielen Rückfragen, weil eben große Unsicherheit in der Gesamtwirtschaft vorhanden ist und bei jedem Einzelnen entsprechend auch.
Ja, das kann ich auch aus der Finanzierungswirtschaft bestätigen. Also ganz katastrophal war es ja, als wir Anfang des Jahres telefoniert haben und dazu gesprochen haben, uns dann auch ausgetauscht haben für das Franchise-Forum und die Inhalte, die wir da gerne rüberbringen möchten. Da war es ja tatsächlich so, und da hatte ich ja auch meine Vermutung geäußert, dass es genau an dieser Unsicherheit liegt, dass Banken wirklich extrem lange Entscheidungsprozesse auf einmal haben. Ich meine, die Entscheidungsprozesse waren schon immer lang, darf man sich nichts vormachen, aber vor den Neuwahlen war es ja wirklich, waren ja teilweise, ich sag mal, katastrophale Zustände. Und ich erinnere mich an eine Woche, da habe ich mit meinem Geschäftspartner drüber gesprochen. Und ich bin ja 20 Jahre schon im Markt, und wir hatten in dieser einen Woche so viele Absagen, wie wir sie sonst, wenn überhaupt, im ganzen Jahr haben. In einer Woche. Ich kann mich ehrlich gesagt auch an kein Jahr erinnern, wo wir so viele Absagen hatten. Und das fand ich schon dramatisch. Und dramatisch daran fand ich vor allem auch die Begründungen, wo schon klar war, okay, das kann jetzt nicht eine ernsthafte Begründung sein. Da wird irgendwas gesucht, um jetzt keine Entscheidung zu treffen dafür. Und da trifft man lieber erstmal eine Entscheidung dagegen, weil man sie nicht richtig begründen kann. Sagt man irgendwas, wo man sich denkt, hä, aber das hat doch vor 4 Wochen überhaupt gar keine Rolle gespielt. Warum spielt das denn jetzt auf einmal eine Rolle? Aber was ich jetzt auch als positive Botschaft mitgeben kann, dieser Zustand ist wirklich schlagartig mit den Neuwahlen vorbei. Und oder war vorbei. Es ist ja, man kann jetzt nicht sagen, es ist jetzt wieder auf dem Niveau wie vorm Jahr oder so, aber im Vergleich davor und eigentlich durch die Neuwahlen gibt keine wirklich neue Erkenntnis, ne? Aber es war wie so ein Durchschnaufen, okay, jetzt ist dieser Meilenstein geschafft und jetzt können wir alle wieder arbeiten, also in der Finanzierungslandschaft. Und da haben dann selbst wurden noch Absagen wieder gedreht, also die davor abgesagt wurden, haben dazu geführt, dass sie dann danach finanziert wurden. Es ist ganz verrückt. Es ist ganz verrückt. Also das wirklich die positive Botschaft. Es ist wieder deutlich entspannter geworden, auch über alle Branchen hinweg, muss man jetzt mal sagen. Und was man noch Schönes aus der Finanzierungslandschaft verkünden kann, ist, es gibt seit letztem Jahr ein super neues, schönes Kreditprogramm, was sehr helfen wird in Existenzgründung. In der Franchising speziell kann man ja immer nie sagen, weil es gibt keine speziellen Franchise-Programme. Das ist das Programm Gründung und Wachstum 0770. KfW-Programme haben immer so Nummern. und ist quasi der Nachfolger von einem Programm, was während Corona ausgesetzt wurde. Das hieß früher ERP-Kapital für Gründung, Eigenkapitalhilfe ganz früher. Damit ist klar, wofür es gedacht ist. Es ist eher für A, kapitalintensive Gründung und für Gründer, die verhältnismäßig wenig Eigenkapital haben.
Mhm.
Neu ist, und das ist total gut, in dem alten Programm war es so, man brauchte aber 15% Eigenkapital, um dieses Programm in Anspruch zu nehmen. Kleine Anekdote, da kommt übrigens vermutlich her, warum jeder immer sagt, wir brauchen 15% Eigenmittel. Das liest man ja auch überall.
Mhm.
Das rührt meiner Meinung nach daher, weil mit 15% Eigenmitteln konnte man damals mit diesem Programm ansetzen und quasi weiteres Eigenkapital aufbauen aus Bankensicht. Das ist jetzt nicht mehr so. Es geht ohne Eigenkapital, theoretisch, wenn man eine Bank findet, die sagt, für uns ist es okay ohne Eigenkapital. Und über dieses Programm können 35% der Gesamtinvestitionen, also des Gesamtkapitalbedarfs, so muss man sagen, Investitionen plus Betriebsmittel, können über diesen Programmbaustein abgedeckt werden. Das Charmante ist, die Hausbank, die wir ja immer brauchen, weil wir nicht direkt selber Anfragen bei Förderbanken stellen können, die Hausbank hat für diese 35% kein Risiko, weil zu 100% das Risiko der Bund trägt. Das
Okay.
heißt, aus Sicht der Hausbank hat man damit schon per se 35% Eigenkapital-ähnliche Mittel.
Ja.
Ist es kein Eigenkapital, aber da die Hausbank kein Risiko hat, ist es aus Sicht der Hausbank wie Eigenkapital. Und das ist richtig cool, muss man sagen. Und dann muss man ja noch 65% finanzieren, weil maximal 35% gehen darüber. Dann kann man sagen, ich setze noch Eigenkapital ein, ich baue noch Leasing ein. Das kann man alles wunderschön davon abziehen. Und dann bleibt irgendwas übrig und das finanziert man dann klassisch über weitere Förderprogramme plus eine Bürgschaftsbank eventuell. Und da ganz häufig die Bürgschaftsbank eingebunden werden muss, weil dieses Programm typischerweise für kapitalintensive Gründungen ist. Also ich sag mal alles jenseits von über 125.000 Euro, weil vorher das Startgeld greift und die Bürgschaftsbank eingebunden werden muss im Regelfall, entscheidet auch die Bürgschaftsbank darüber. Da kann man jetzt streiten, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Je nach
natürlich eine gute.
Je nach Bürgschaftsbank sind Bürgschaftsbankprozesse ja mal ein bisschen anstrengender. Also alles lösbar. Nee, es ist
der Steuergeld.
In der Tat ist es eine gute, weil wenn man die Bürgschaftsbank eh mit einbinden muss, dann entscheidet sie über beide Bausteine und man hat nur einen Entscheider und das macht es auf der Seite auf jeden Fall entspannter. Und das ist definitiv eine sehr, sehr gute Neuerung.
Das Einzige, wie heißt das Programm? Ich habe das
Gründung und Wachstum heißt das.
Gründung und Wachstum.
Wachstum okay. Mit der Programmnummer 077.
Mhm. Bundesweit aber.
Das ist bundesweit. Das ist ein KfW-Programm. Ja. Ist eigentlich ein KfW-Programm. Wie gesagt, die Wirtschaftsbank entscheidet. KfW vergibt die Mittel. Ist ein KfW-Programm bundesweit, branchenoffen. Gilt genauso wie die meisten KfW-Gründungsprogramme in den ersten 5 Jahren der Selbstständigkeit. Kann man das in Anspruch nehmen. Mhm. Es ist irgendwo gedeckelt, habe ich es nicht genau im Kopf, spielt aber keine Rolle jetzt für uns, weil es irgendwo im zweistelligen Millionenbetrag oder irgendwo so gedeckelt. Also es ist ein schönes Programm, auf jeden Fall, was man da in Anspruch nehmen kann. Das Einzige, was schlechter ist im Vergleich zu dem, wie es vorher war, aber bringt ja nichts an der Vergangenheit festzuhalten, ist nicht mehr da. Der Zinssatz ist nicht mehr so attraktiv.
Mhm.
Der kann jetzt gut und gerne, weil er auch dem risikogerechten Zinssystem unterliegt, also ist von der Bonität des Antragstellenden abhängig, kann er auch gerne bei 7, 8, 9% liegen. Muss man jetzt aber mal vergleichen, wenn man sich überlegt, ich würde mir auf anderem Wege Eigenkapital einkaufen, über Investoren oder so, da würde man ja auch eher bei 10, 11, 12, 13, je nachdem, wie man es bemisst, auch mal liegen. Von daher ist es schon okay und man muss ja immer sehen, es gilt, dieser Zinssatz gilt nur für diese 35% und sorgt dafür, dass man womöglich andere Darlehen günstiger bekommt, weil dadurch schon ein Stück abgesichert ist. Also im Mix kann es auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn machen. Also das ist eine gute Nachricht aus der Finanzierungslandschaft. Eine andere sehr, sehr gute Nachricht aus der Finanzierungslandschaft ist, ich weiß nicht, hattest du gerade keine Zahl zu gedroppt? Vielleicht wird die Zahl auch nicht erhoben. Wie viel Nebenerwerbsgründung gibt es im Franchising? Das ist ja immer so ein Thema. Viele Franchisegeber mögen es nicht. Zunehmend wird es akzeptiert, ist so meine Wahrnehmung. Also das ist ja nur eine persönliche Wahrnehmung. Bei den Franchise-Systemen, mit denen ich zusammenarbeite, ist es zunehmend ein Thema, Nebenerwerbsgründung. Habt ihr da Zahlen zufällig drüber?
Ich glaube, wir haben da Zahlen. Wir haben das auch erhoben, aber wir fragen, wir haben, also allein, nur dass du meine Vorstellung hast, 25 Minuten braucht ein jedes Franchise-System, um diesen Fragenkatalog auszuwerten. Und die Frage Nebenerwerb haben wir auch gestellt. Ich habe da jetzt aber für den Moment, weil es wirklich alles noch sehr, sehr aktuell ist,
Alles gut.
nicht die eine Zahl. Was ich aber sagen kann, teile ich. Ich bin auch gar nicht gleich gespannt, was du dazu sagst, weil ich habe da auch gerade im Bereich Finanzierung unterschiedliche Betrachtung. Vielleicht da nur den Gedanken, dass zum Beispiel staatliche Gründungsfinanzierungsvorhaben bei Nebenerwerb gar nicht so gerne unterwegs sind, weil sie dann oft sagen, hey, das ist eher ein Renditeobjekt als eine klassische Existenzgründung. Das nur mal so als These in den Raum gestellt. Und nur ein Sprung zu deinem Eingang. Ich habe jetzt nur mal gesagt oder reingeschaut, als du meintest, als die Wahl durch war, sind schlagartig die Bewilligungen wieder hochgegangen. Nur mal so eine Zahl, also Bewertung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in Deutschland von Seiten der Franchise-Systeme, schlecht 59%, sehr schlecht 11%, neutral 19%. Das war alles noch im Februar, also kurz vor Bundestagswahl. Und es gibt so einen schönen Satz von Edmund Stoiber, ehemaliger Ministerpräsident Bayerns, der sagte eben, 70% Psychologie, 30% Faktenlage. Und das passt eben auch. Und ein wichtiger Punkt auch ist, auch größte aktuelle Herausforderung, wirklich diese geringe Gründungsbereitschaft in der Gesellschaft und die Entscheidungsfähigkeit. Und da liegen wir alleine bei sehr großer Herausforderung 24%, großer Herausforderung 30% und so im Mittelfeld 22% und Mittelfeld eher Tendenz zu herausfordern, das heißt bei über 70%. Das auch nochmal kurz eingegeben.
Ich setze gleich an bei dem zweiten coolen Finanzierungsnachricht. Mir lag es vorhin schon auf der Zunge, das passt aber nochmal ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hattest. Hast ja gesagt, dass die Gründungszahlen so nach unten gehen und dass es dementsprechend natürlich schwieriger ist, wenn man die als relevante Zielgruppe die klassischen Existenzgründer hat, weil es davon ja einfach weniger gibt, jetzt vom Flaschenhals her. Ein guter Ansatzpunkt wäre ja, dort anzusetzen, weil hier misst man ja die Leute, die sich selbstständig gemacht haben beim Gründungsmonitor, ne? Es wäre spannend, bei denen anzusetzen, die sich selbstständig machen wollen, es sich dann aber nicht zutrauen oder andere Gründe dazu führen, dass sie ihre Gründungsaktivität nicht umsetzen. Also die sogenannten Abbrecher wird ja, glaube ich, auch beim Gründungsmonitor erhoben, habe ich die Quote jetzt gerade nicht im Kopf. Dass man da als Franchise-Geber doch mal ansetzt und sagt, pass mal auf, ich kann dir deutlich mehr bieten noch als jetzt vielleicht die eigentliche Existenzgründung an sich, sondern bei uns bekommst du noch ganz viel. Neben der Tatsache, du kennst mich ja, ich bin nicht immer der Fan davon zu argumentieren, bei uns ist das alles so viel sicherer, wenn du das machst, weil ich meine, die Leute müssen schon den Mut aufbringen, über die Schwelle zu gehen, damit sie diesen unternehmerischen Impuls spüren. Und das ist einfach Mut, ist ein für mich klassischer unternehmerischer Impuls. Den brauche ich
Ja,
halt.
auch ein Thema von Verantwortungsübernahme,
Genau,
Eigenverantwortung.
Eigenverantwortung, genau,
Auch
sehr gut, ja.
nicht diese Perspektive, das machen die anderen, ich schiebe es von mir weg, sondern ich bin dafür verantwortlich, was hier passiert. Aber ich habe tolle Ratgeber, ich habe tolle erfahrene Partner an meiner Seite. Das können Finanzierungsexperten sein, so wie du. Das kann das Franchise-System sowieso sein, wie quasi aus der Gastronomie, die sagen, wir sind seit 30 Jahren am Markt. So läuft der Markt. Das geben wir dir als Werkzeug mit. Setz das bitte dann auch so um. Es geht hier auch um klare Rollenzuteilung, aber das braucht natürlich dann auch wirklich, wie du sagst, diesen Mut, eigenverantwortlich in die Bütt zu gehen.
Ja, ich beschäftige mich gerade parallel sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung bis hin zu Spiritualität, in der ich mich gerade so ein bisschen reinlese und auf so einer Reise bin. Möchte jetzt gar nicht so tief einsteigen, aber ich habe gestern eine interessante Aussage gehört. Das gebe ich jetzt nur wieder, weil da wurde eine Studie zitiert. Ist jetzt nicht faktengecheckt von mir, aber aus der Studie geht hervor, dass der wahre Erfolg, das wahre Glück für Menschen ist oder messbar ist an den Beziehungen, die sie führen. An der Qualität der Beziehungen, die sie führen. Jetzt nicht, wie viel Geld habe ich auf dem Konto? Und da habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich total geil, ne? Also Franchising hat doch die optimale Voraussetzung, weil man da ja in eine Gemeinschaft reinkommt. Und wenn man das, da wollte ich mal als einen Punkt mit drauf, auch noch mit in die Waagschale werfen würde, an diejenigen, die man adressiert und sagt, hier, pass auf, abgesehen davon, dass du ein richtig geiles Geschäftsmodell von uns bekommst, kommst du bei uns in eine Gemeinschaft, die eine Qualität hat, die dein, ich sag mal, ganzes privates Leben noch bereichert. Ne, also dadurch, dass man ja so eine Interessensgemeinschaft ist und so, das, da kann ja so viel mehr raus noch entstehen, außer jetzt tatsächlich immer monetären Erfolg zu haben. Und das bringt ja vielleicht Leute auch noch mit auf die Reise, zu sagen, ey, geil, da habe ich ja richtig Bock drauf, diese Kombination jetzt mal beruflich und privat mich da voll zu entfalten.
Also ich kann das, ich höre da wirklich mit Begeisterung zu, weil das, was du ansprichst, ist ja so ein Teil auch der Glücksforschung. Und ich
Genau,
kenne auch
ja.
diese Studie, ich komme jetzt gar nicht so sehr auch sehr drauf, welche Studie das nochmal war, aber da gibt es ja mehrere Erhebungen. Aber gleichzeitig, wenn wir davon ausgehen, dass ein Mensch ein soziales Wesen ist und letzten Endes Glück über mehrere Parameter definiert wird. Und Glück ist ja auch nicht unbedingt, es kann ein Momentzustand sein von großem Glück, aber Zufriedenheit ist ja quasi, jetzt in meinen Worten gesprochen, Glück bezogen auf eine lange Sicht. Also zufrieden mit dem, was ist, was man hat. Und natürlich spielt Gesundheit da eine ganz entscheidende Rolle, aber die
Absolut, ja.
Beziehung, weil wir eben soziale Wesen sind, ist ja Partner, Partnerin, genauso wie Freunde, ganz der enge Kreis, der Bekanntenkreis, der berufliche Kreis, das sind ja alles Ebenen, in denen du dich bewegst. Und ich finde es da auch immer so wichtig, dass du dich auch so bewegst, dass du mit den Menschen respektvoll und so umgehst, wie du es auch erwartest, wie sie mit dir umgegangen wird. Und ich finde, da ist die Spielwiese des Franchising ein wunderbarer Ort.
Absolut.
Weil ich stelle auch wieder fest, um jetzt vielleicht auch mal die Brücke gar nicht gewollt, aber jetzt für den Moment passt das so gut zu schlagen, nämlich zu dem Punkt Nebenerwerbsfranchising. Ich habe ja wirklich dieses Privileg, viele Systeme kennenzulernen zu dürfen, bei Partnertagungen zu sein, in den Systemzentralen zu sein. Und gerade bei den Partnertagungen ist es umso spannender oder bei den Beiratssitzungen mit den Nehmerinnen und Nehmern eben auch deren Perspektive, Geschichten dann auch zu erfahren, branchenübergreifend. Und viele sind so angefixt, was Franchising anbelangt, dass sie zum Beispiel auch im Nebenerwerb ein weiteres System mitmachen, weil sie ein Zusatzgeschäft darüber generieren und weil sie davon überzeugt sind, gerade in dieser Partnerschaft, in dieser Beziehungseigenschaft, was Franchising nun mal ist, hier auch noch weitere Mehrwerte, monetär im Engagement, im vielleicht auch sinnstiftenden Handeln eben zu schaffen. Und das erlebe ich unglaublich stark, gerade in unserer Franchise-Welt.
Ja, also ich finde auch, dass da so viel mehr noch möglich ist. Also es gibt ganz viele fantastische Franchise-Systeme da draußen, die das schon bieten, auch in Ansätzen bieten. Aber an alle Gerichte, die das vielleicht sich noch nicht so Gedanken drüber gemacht haben, da wirklich mal Zeit rein zu investieren. Was kann ich meinen Franchise-Nehmern denn noch bieten, was jetzt über das rein Geschäftliche hinausgeht? Weil ich meine, das sind ja auch die Fragen, wie sich Unternehmen bei Mitarbeitern stellen, ne? Also wenn ich jetzt nicht Franchise-Nehmer und Mitarbeiter miteinander vergleiche, nur die Systematik dahinter. Es geht halt nicht darum, immer nur über das Gehalt die Stelle zu definieren oder jetzt im Franchising gesprochen über die Verdienstmöglichkeiten oder die Umsatzpotenziale, die man hat, sondern viele, gerade ich glaube, in der heutigen Zeit ist echt ein Wandel dahin. Muss man mal aufpassen, wenn man in so Bubblen unterwegs ist und man denkt, die ganze Welt draußen ist so, wie es in der eigenen Bubble ist. Aber ich nehme das schon deutlich wahr, dass viele so die Sinnfrage stellen.
Ich glaube auch, aber tatsächlich nicht sowohl als auch, sondern in Kombination. Jeder soll
Absolut,
auch das
natürlich.
Geld verdienen,
Definitiv. Definitiv.
was ihm zusteht. Und wir sehen es auch wiederum super in unseren Umfragen, in dem Rahmen des Systemchecks. Also das ist unsere Zertifizierung für Systeme, um zu sagen, das funktioniert, das Konzept oder funktioniert nicht. Also wir schauen uns nicht den Absatzmarkt an, sondern den Partnermarkt. Und da passt es auch sehr gut. Nämlich es gibt zwei Parameter, wenn wir sagen, okay, funktioniert oder funktioniert nicht, nämlich die Wirtschaftlichkeit, jeder will Geld verdienen und die Kommunikation, also das Atmosphärische dessen, was das System ausmacht, dass du dahinter stehst, sinnstiften, auch vielleicht wirtschaften kannst. Und diese beiden Punkte gehören auch ganz klar zusammen.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich bin immer ein Riesenfan davon, nicht in entweder oder zu denken, sondern in sowohl als auch. Und aber jetzt nochmal zurückkommen auf die Nebenerwerbsgründung. Deine These kann ich
Und den
unterschreiben.
Finanzierungstipp. Du
Und
hast den auch noch.
nee, jetzt kein Finanzierungstipp, das ist erstmal eine erfreuliche Botschaft.
Okay.
Deine These kann ich unterschreiben, die du aufgestellt hast, dass die Fördermittellandschaft mäßig begeistert ist, sondern die wollen eher den Vollerwerbsgründer fördern. Und ganz strikt war es im KfW Startgeld. Das ist dieses Programm, was bis 125.000 Euro geht, was dummerweise oftmals genau das Programm ist, was für eine Nebenerwerbsgründung sehr gut passt von der Kapitalhöhe und so weiter. Das Programm hat halt den Vorteil, es hat mit einer hohen Wahrscheinlichkeit den besten Zinssatz für einen Existenzgründer. Der liegt irgendwo aktuell bei 3,8%. Und er unterliegt nicht dem risikogerechten Zinssystem, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Also bonitätsunabhängig. Jeder, der dieses Kreditprogramm bekommt, bekommt den gleichen Zinssatz. Und neben dem guten Zinssatz ist es so, dass dieses Programm eine sogenannte Haftungsfreistellung enthält gegenüber der Hausbank. Das heißt, das Thema der Besicherung ist damit direkt gelöst. Und es ist für beide Seiten und für mich als Gründungsberater ist es ja immer so, oder Finanzierungsberater, ich sitze zwischen Bank und Antragsteller, Gründer, Franchise-Nehmer und gucke, welche Bedürfnisse haben die und versuche da Matching hinzubekommen, weil dann findet eine Finanzierung statt. Wenn kein Matching stattfindet, dann nicht. Und eine Bank, jetzt mal klischeehaft, ganz einfach gesprochen, möchte möglichst wenig Risiko haben. Gründende, Unternehmende möchten überhaupt eine Finanzierung bekommen, aber hoffentlich nicht zu jedem Preis, sondern einen guten Zinssatz, tilgungsfreie Anlaufzeit und so weiter und so fort. Und das KfW-Startgeld verbindet das einfach sehr gut. So, und gerade für Nebenerwerbsgründung aufgrund dieser Befristung bis 125.000 Euro konnte man das immer sehr gut in Anspruch nehmen, theoretisch. Da war es tatsächlich immer so, dass gesagt wurde, ja, machen wir auch, wenn dargelegt wird, dass die Nebenerwerbsgründung innerhalb einer bestimmten Zeit, das war ganz lange Zeit unbestimmt, dann war es bestimmt auf 3 Jahre zu einer Vollerwerbsgründung führt.
Mhm.
So, das heißt, man musste im Businessplan schon immer darlegen, jawohl, es soll eine Vollerwerbsgründung werden, muss das auch in den Zahlen darstellen, dass es ab dem 3. Jahr möglich ist, dass man im Vollerwerb davon dann leben kann. Seit dem 1.1. diesen Jahres, also 2025, ist es tatsächlich so, dass die KfW offiziell auf ihrer Seite verkündet hat, dass das KfW-Startgeld für Nebenerwerbsgründung möglich ist. Und das ist richtig, richtig cool.
Das ist aber sehr stark. Also da freuen sich auch viele unserer Systeme, weil die gerade, die im Nebenerwerb aufgestellt sind, wirklich Schwierigkeiten haben,
absolut,
genau an
ja,
diese Töpfe ranzukommen.
Ja, wir haben wahrscheinlich ähnliche Systeme jetzt im Kopf.
Ja, klar.
aber
also
genau.
Bin ich mir sehr, sehr sicher. Und da ist ja oft das Thema, dass das Nebenerwerb sich ja auch zu einem Vollerwerb entwickeln kann, aber erst mit dem 3., 4. oder 5. Standort.
Ja, genau.
Und diese Perspektive fehlt dann aber bei der Existenzgründung als solches.
Ja, genau. Weil da dann auch die KfW gesagt hat, ja, das ist ja schön, wenn das mit dem 2. oder 3. Standort finanziert. Wir betrachten aber nur den einen Standort jetzt.
Ganz genau.
Ne? Und dann war es da schon ewig ein K.O. oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein K.O. Aber das ist wirklich, das ist richtig, richtig gut schon mal, dass sich die KfW dazu durchgerungen hat. Also das sind...
das sind tolle Nachrichten, schön.
Ja, absolut. Absolut.
Da können wir auch mit Punkten, also ich weiß auch schon genau, wem ich das erzählen werde.
Der Umständen habe ich denen das schon erzählt.
Okay, wunderbar.
können wir ja gleich nochmal klären, ob wir da dieselben Franchise-Systeme im Kopf hatten.
Machen wir.
Yes.
Darf ich
immer
auch nochmal die Werbetrommel rühren? Weil du hast so schön in deiner Anmoderation gesagt, 6. 7. Mai sehen wir uns in Berlin. Und ich habe ja tatsächlich auch die Ehre, euch beiden, also auch Markus Marx und dich, moderierend zu begleiten. Die Vorgespräche haben schon unglaublich Freude gemacht, weil wir eben nicht irgendwie auf die Bühne gehen werden und sagen, alles ist toll, alles ist schlecht, sondern es soll wirklich einen Impuls geben, in dem wirklich auch Nehmer, Geber, wie auch die Banken zum Nachdenken angeregt werden, was besser oder anders laufen soll. Das Entscheidende ist auch bei diesem Franchise-Forum, dass wir die Brücke schlagen dann auch zu Folgeveranstaltungen im digitalen Raum. Also wir haben ja über das Jahr verteilt Dutzende von Veranstaltungen, die sich mit Thema Finanzierung, Unternehmensnachfolge, Partnermanagement und beschäftigen. Also dem Franchise-Herz ist da alles geboten. Und wichtig ist aber auch, dass eben dieses Forum für sich steht, aber auch die Themen immer weiter behandelt werden. Das heißt, es folgen auf all diese Veranstaltungen Nachfolgeveranstaltungen. Und jetzt nur in ganzer Kürze einfach nur mal auf den 6. und 7. Mai eingehen, was passiert. Also wir haben ein Stell-Dich-Ein, ein großes Wiedersehen mit Mitgliederversammlung, Neuwahl des Vorstandes am 6. Mai mit einem tollen Netzwerkabend. Wir starten schon in aller Frühe am 7. um 8 Uhr zum Netzwerkfrühstück. Dann geht es los mit einem politischen Impuls. Da sind wir gerade am Anfragen. Also wir sind echt gespannt, weil gerade in dieser Zeit, 6. 7. Mai, hat sich ja die Regierung noch nicht gebildet. Ist auch noch nicht klar, wie die Minister sind. Der Kanzler wird gewählt. Letztes Jahr hatten wir den Finanzminister bei uns noch von der FDP. Mal schauen, wer dieses Jahr vorbeischaut. Dann hatten wir die wirtschaftspolitischen Sprecher. Dieses Jahr hoffen wir natürlich, dass wir, auch wenn das politische Berlin da gerade aufgeladen ist, zumindest an den Vormittagen, dass die spätestens am Abend uns dann besuchen werden zum Frühlingsfest. Wir starten aber hier auch mit Fratscher vom Institut für Wirtschaftsforschung hier aus Berlin, bekannt aus Funk und Fernsehen. Er wird sich quasi eine Diskussion stellen mit Achim Hecker, Vorsitzender unseres wissenschaftlichen Beirates, also quasi derjenige, der makroökonomisch denkt, gesamtvolkswirtschaftlich, mit dem gemeinsam, der eben komplett aus der Franchise-Branche kommt. Da werden viele Themen behandelt, die uns beschäftigen als Franchise-Wirtschaft. Und das gibt so eine ganz gute Gesamtperspektive, wenn wir dann in die einzelnen Partnermanagement-Themen einsteigen, wie zum Beispiel Führen und Begleiten von Franchise-Partnern. Das Thema KI, das Thema Steuerung, Personalengpässe ist da ein wichtiger Bestandteil. Dann natürlich auch schon ein, zweimal benannt, Finanzierung, wie auch starke Marke im System. Markenentwicklung ist ganz entscheidend, denn Innovation ist wichtig um des Überlebens willen, dass man eben auch in 5 Jahren viele Partner gewinnt und als starke Marke Bestand hat. Das heißt also in einem bestehenden System die Marke Weiterentwicklung. Da gilt es ja auch darum, die Partner entsprechend mitzunehmen. Franchise-Recht in der Praxis zum Thema Vorbehaltsklauseln. Wie verändere ich Verträge? Passt wunderbar zu den vorherigen Diskussionen in einer bestehenden Partnerschaft. Social Media Guidelines, was darf ich vorgeben, was ist verpflichtend, die Einbettung auch von KI, wie auch das Thema vorvertragliche Aufklärung im Kennenlernprozess werden wir dort haben, plus einen wunderbaren Impuls, Erfolgsfaktor Franchise, der das Ganze zusammenfasst. Da haben wir den Geschäftsführer unseres Vollmitgliedes Futterhaus auf der Bühne stehen, der eben von den guten wie schlechten Erfahrungen, aber auch von der Reise, die geschehen ist, aber sich auch dann in die Zukunft orientiert, von Futterhaus erzählen, um dann eben auch in die Preisverleihung zu gehen, des besten Franchise-Systems, des besten Franchise-Nehmer des Jahres und dann an der Spree. Ich freue mich da auch mit dir dann anstoßen zu können, den Tag ausklingen zu lassen. Und da trifft eben Franchise-Wirtschaft auf Politik. Da ist es tatsächlich so, dass wir eingeladen haben, wie im letzten Jahr, das politische Berlin aus Ministerien, aus anderen Verbänden, aus Abgeordnetenbüros, aus unterschiedlichsten Parteien, um eben hier auch diese Netzwerkpflege voranzubringen. Und dann ist Open End bis in die Morgenstunden. Das nur mal so als Abriss. Vielleicht hat es ja ein bisschen Lust gemacht.
Ja, cool. Ich möchte noch einen ganz kurzen Cliffhanger dann zu unserem Vortrag oder zu unserer Diskussionsrunde setzen. Ist ja kein klassischer Vortrag, sondern wir führen ja ein Gespräch zu dritt mit Markus Marx zum Thema Finanzierung. Und wo man sich, glaube ich, schon darauf einstellen darf, es soll kein Gespräch sein, dass wir das erzählen, was man immer erzählt. Man braucht einen guten Businessplan und so weiter. Ist alles Standard, darum geht es gar nicht. Sondern mir ist es ganz wichtig, mal aufzuzeigen, weil ich spreche auch mittlerweile mit Gründern immer so, Finanzierungserfolg ist jetzt irgendwie kein Zufall oder so, sondern es ist halt wirklich eine Entscheidung. Wenn ich den Erfolg haben möchte, dann bekomme ich den auch. Und für uns in der Franchise-Branche bedeutet das meiner Meinung nach auch wieder Thema Selbstverantwortung. Wir können ganz, ganz viel dafür machen, dass der Erfolg wahrscheinlicher wird, was nichts mit Businessplänen und so weiter zu tun hat. Aber darüber sprechen wir dann auf dem
Am
Sofa
7. Mai in
am 7.
Berlin
Mai.
an der Spree.
Cool, freue ich mich drauf. Guck mal, haben wir
Freue
Punktlandung.
mich auch. Ja, perfekt.
Nice, es war mir ein Fest.
Thorsten, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Es ist immer so angenehm und ich könnte jetzt eine Stunde, zwei einfach so weiter plaudern, weil es
Geht mir
ist
auch so.
tatsächlich auch ein Podcast, wo ich ganz viel mal mitnehmen darf, weil du auch so viel Wichtiges zu erzählen hast. Das heißt also, es ist eher ein Gespräch, ein Austausch als ein Interview und das macht unglaublich
Ja,
Freude.
das ist schön zu hören. Vielleicht können wir uns ja verabreden, dass wir nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen nach dem Franchise-Forum, dass wir da unsere Eindrücke schildern können und vielleicht auch einfach mal Details dann für diejenigen, die dann doch nicht da sein konnten. Aus unserem Gespräch nochmal teilen. Fände
Finde
ich
ich eine
ganz
sehr
cool.
gute Idee.
Können wir
Lass
vielleicht
uns
sogar in
das
derselben
machen.
Kombination machen mit Markus Marx zusammen. Eigentlich eine ganz noch geilere
Gerne.
Idee.
Ja.
Yes,
Ist doch
machen wir
super.
so. Super.
Nachbesprechung.
Genau. Judy, dann vielen, vielen Dank für den schönen
Danke
Einblick in
dir.
die ganzen Zahlen.
Bis spätestens in 3 Wochen und
So,
frohe Ostern.
so machen wir das. Ihr auch und euch auch da draußen. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss zusammen.
Yes, ja, das war er, der Real Talk mit Jan Schmelzel vom Deutschen Franchise-Verband. Ich hoffe, ihr konntet euch den einen oder anderen Impuls aus diesem Gespräch herausziehen. Und das, was ich angekündigt hatte, nämlich, dass wir den Link zu den Zahlen hier in die Shownotes packen, kann ich noch gar nicht realisieren, weil die Zahlen ja noch gar nicht veröffentlicht sind und ich somit auch den Link noch gar nicht habe. Was ihr aber in den Shownotes findet, ist der Link zur Internetseite vom Deutschen Franchise-Verband und dort werdet ihr auf jeden Fall dann auch die Zahlen findet, wenn ihr euch dort ein bisschen durchscrollt auf der Internetseite. Schadet ja auch nicht, sich da generell mal umzuschauen. Und wer die Zahlen finden will, wird sie auch finden. Also, in diesem Sinne, ich bin draußen wie ein neuer Feature-Part von Kollega auf dem Track mit Robbie Banks, Best of Both Worlds. Und das, obwohl Kollega ja eigentlich gefühlt erst vor, wann war es, wenigen Wochen, Monaten zurückgetreten ist. Er ist wieder da auf einem wunderschönen Song, nicht eingerostet. Meine Lieblingszeile auf dem Song ist auf jeden Fall: Rapper tappen beim Finanzamt in die Steuerfalle. Ich tapp höchstens am Privatstrand in eine Feuerqualle. Mega lustig, hat mich mega abgeholt. Also, gönnt euch den Song, dann vergeht die Zeit wie im Fluge, bis es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, nice, geiles Leben.